Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem wilden Almost Daily. Es ist vielleicht das wildeste, beste Almost Daily aller Zeiten. Warum? Schaut euch das an. Johanna, Krogi, Florentin und ich sind eure Hosts für den heutigen Almost Daily Part, den wir für euch vorbereitet haben und jetzt live versuchen zu rezitieren. Wir haben die Sendung mehrfach aufgezeichnet, versuchen jetzt Wort für Wort quasi zu wiederholen, was wir jetzt eingeprobt haben. Ja, Ob wir das schaffen, weiß ich nicht.
Die Proben waren eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir mussten immer wieder abbrechen.
Ja.
Und ich hoffe, dieser Durchlauf klappt jetzt mal.
Ja, insbesondere Johanna und Krogi haben teilweise ihre Parts verkackt.
Ja, komplett. Ja. Also falsch aufgetreten, zu spät gekommen.
Ja.
Irgendwie Gags, die erst ab Minute 40 geplant waren, jetzt schon gemacht.
Ja, also aber ich dachte, du liebst Mohnbrötchen.
Ja.
Nein?
Gut. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an.
Ja, wie geht's?
Das ist schon wieder aus. Es ist
Krogi, Alter, ist das dein Scheiß?
Der erste Satz und er verkackt ihn schon.
Ja, weil.
Jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir Freestyle. Ja, scheißegal. Ja. Weg mit dem Skript, jetzt machen wir Freestyle.
Okay,
Krogi. Gibt's ja auch beim Theater, dass für die Derniere, ich wollte hier mal was mitgeben, und die Derniere ist das Gegenteil zur Premiere, die letzte Aufführung, da werden manchmal die Rollen getauscht.
Wirklich?
Also da machen dann die Kameraleute, machen dann Schminke. Kameraleute ist Quatsch beim Theater, da machen dann die das Ticket abreißen, machen dann Kostüm, Kostümleute spielen als Schauspieler und das ist wild. Also es ist richtig wild.
Ja, da freut man sich richtig, wenn man ein Ticket für die letzte Vorstellung bekommen hat.
Ja, und der Vorhang nicht aufgeht, weil der eitle Hauptdarsteller sich seine Hände nicht kaputt machen will an der Korde. Die ist dick.
Ja.
Also die ist dick, da brauchst du Kraft.
Und der das ganze ältere Orchester ist auch falsch besetzt dann. Das klingt scheiße, es klingt richtig schrecklich dann.
Ja. Ihr seid ja auch noch da. Das muss man...
Ey, es fühlt sich ein bisschen an wie Fake Homeoffice, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Da muss ich mich dran gewöhnen.
Ich verstehe das auch nicht.
Nur auf dem Monitor.
Also wir sind in diesem Gebäude neben euch quasi.
Wir würden gerne bei euch am Tisch sitzen, aber wir dürfen nicht.
Ja, man muss jetzt sagen, Krogi und Johanna sind auch nicht im selben Raum. Die sind auch nochmal getrennt. Krogi ist in Würzburg, Johanna ist in Den Haag.
Ja.
Und auch die sind zusammengestellt und unsere Grafikabteilung hat das wirklich durch Zauberhand geschafft, es so aussehen zu lassen, als wären sie im selben Raum.
Ja, und das, obwohl heute Denier ist. Ja. Unsere Grafikabteilung wurde ja eigentlich von unserer Z-Bau-Abteilung besetzt. Deshalb dieser Tisch wackelt, denn der Setbau wiederum wurde besetzt von dir.
Genau. Und Nils wurde schon vor 2 Wochen aufgezeichnet und wird jetzt einfach nur noch zugespielt. Also es ist eine Karambolage Collage.
Ey, stellt euch mal vor, Donald Trump würde Corona bekommen. Wie krass wäre das denn?
Aber er hätte das beste Corona.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das allerbeste.
Ja, Leute, wir haben verschiedene Themen gehabt. Also wir haben eine lange Liste an coolen Themen gehabt. Wir haben zwar schon an die 450.000 Folgen Almost Daily geliefert, aber wir haben noch nicht alle Themen durch. Da war sowas bei, wie zum Beispiel Kindheitstraumata.
Mhm. Ja? So ein leichtes Thema wie
Kindheitstraumata. Leichtes Thema. Krogi, deine Kindheit ist ja ein einziges Trauma gewesen. Welches ist denn dein Lieblingstrauma?
Ey, okay, ich hab tatsächlich ein kleines Kindheitstrauma. Und zwar, ihr wisst es mittlerweile, ich komme aus entspringe einer Bäckerzunftsfamilie, ja? Mhm. Ich bin ein Kind des Handwerks, möchte man meinen. Und ich hatte damals auch Freunde in meiner Kindheit. Aber diese Freunde, die konnte ich nicht so richtig bedienen. Also ich konnte nicht mit denen spielen, wie es Kinder machen in dieser Zeit. Weil ich musste nämlich immer am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, dann musste ich immer mittags Torten ausliefern.
Okay.
Ist kein Scheiß, sonst würde ich auch ein Trauma. Ich musste immer zum Krankenhaus mit meiner Schwester, die ist 11 Jahre älter, die konnte Auto fahren. Und wir mussten immer zum Café Henke. Café Henke ist nämlich das Café damals gewesen im Quakenburger Krankenhaus. Und die haben immer Torten bekommen. Und Tanja war, also das eine, was ich noch weiß, dass sie okay Auto gefahren ist, aber musste auf dem Weg dorthin über eine Brücke, über die sogenannte Hochbahn. Und unter der Brücke war die Quakenbrücker Bahnschiene.
Ja.
Und die hat quasi den Nord- und den Südbereich geteilt von Quakenbrück. Im Süden ist nicht so schön und so, ne, ist egal. Und auf jeden Fall ist da ein bisschen kleine Steigung und da sind die Torten immer, das müsst ihr wissen, die Torten damals waren auf Mürbteigböden. Ja, Sahnetorten auf Mürbteigböden auf Aluplatten, die rutschen. Wenn das Auto eine leichte Steigung hat, versteht ihr, dann rutschen unter Umständen diese Torten von der Aluplatte.
Und du warst dafür verantwortlich.
Und ich, nee, pass auf, es geht weiter. Rutschen so ein bisschen runter und manchmal rutschen die ineinander rein.
Oh Gott.
Ja, pass auf, und dann kommst du beim Café an und meine Schwester, die ja viel größer war und viel älter war, sagte dann, ja, komm, nimm mal die Torte und geh mal vor.
Hey, du siehst doch einigermaßen süß aus. Geh mit
du siehst süß aus, aus Locken, komm, mach mal. Da musste ich jetzt wirklich fast jedes Wochenende mit einer halb kaputten Torte, die war jetzt nicht so schlimm kaputt, aber die hatte am Rand so ein paar Macken, weißt du, wenn du am Rand so Schokostreusel hast oder so. Ah. Sieht es ja meistens ganz schön aus, aber wenn das schon rot ist von der
Geschichte verliert zugehends an Dramatik, aber es klingt trotzdem noch wie eine Tortur.
Es ist schlimm, da gehst du da rein.
Klassische Tortur.
Durch den Hintergang des Krankenhauses, wo die, was sind das für Menschen? Medizinmenschen, ja, hier Krankenpfleger Ärzte. Und so. Vielleicht. Die alle warten. Die sprechen dann an und sagen, na, was hast du denn hier vor mit der Torte? Ich will zum Café. Aber dann gehst du da rein, dann kommt der Herr Henke an und sagt, ist sie schon wieder kaputt?
Aber ist das nicht auch ein sprichwörtlicher Innovationsmotor, dass du sozusagen mehrere Torten, die ineinander überlaufen, die kombiniert werden, dadurch, ich glaube, so ist ursprünglich die Torte entstanden, dass du einen Kuchen hast, der nur Mürbeteig war und einer, der nur Sahne war und dann hat jemand auf so einer Kutsche mal richtig Gas gegeben, hat gesagt, Ahoi, let's go. Und dann hat der Gaul so richtig Gas gegeben, mal so seine ganzen 1 PS auf die Straße gebracht. Und dann ist Mürbeteig und Sahne ineinander übergegangen. Ja. Und schichtenweise hat sich das ineinander verschoben. Und dadurch ist die erste Torte entstanden. Und als es angekommen ist, hat er gesagt, oh nein, die Torte ist kaputt, die Torte ist kaputt. Aber die Leute haben gesagt, nein, wir lieben das.
Und so das wäre so schön gewesen. Das ist nicht die Realität. Das kann jetzt
aber dass da mal so ein Bienenstich in so eine Schwarzwälder Torte einfach so durch Beschleunigung einfach so komprimiert werden, wie so eine Fusionsreaktor und dann einfach patz, und die neue Torte entsteht.
Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild, dass so ledierte Torten, die eigentlich nicht mehr vollwertig sind, trotzdem aber noch gut schmecken. Und das ist, finde ich, bei einem Krankenhauscafé, wo ja, seien wir ehrlich, Leute lediert rauskommen und noch ledierter reingehen, aber sie sind ja nicht mehr vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Also wer aus dem Krankenhaus humpelt, ist so beschädigt, dass man eigentlich sagt, okay, läuft nicht mehr bei dir.
Okay.
Aber in dem Moment, wo du halt in diesem Café diese Message sendest, dass, obwohl die Torte leicht angedetscht ist, dass sie trotzdem noch gut schmeckt, trotzdem noch funktioniert, wissen die Leute, wenn sie aus dem Krankenhaus gehen, ey, auch ich kann so ein Stück Torte sein, was noch funktioniert.
Ja. Nice. Weil es schmeckt ja immer noch gut. Ne? Oft ist ja die hässlichste Torte, die dir am besten schmeckt.
Ja. Und ich möchte euch sagen, ich habe auch daraus was gelernt. Erstens, ich fahre nicht mehr mit meiner Schwester mit. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, wenn ich doch musste, habe ich aus der Bäckerei noch so einen Plastikschaber, so einen Spatel mitgenommen, dass ich dann vor Ort die Torte noch retten konnte.
Perfekt. Sag mal, ist eigentlich sowas wie Werksverkauf oder so für euch ein Thema? Mangelware? Müll? Also ist das für euch was, wo ihr sagt, oh, Rittersport, irgendwie da fehlen irgendwie 9 von 16 Täfelchen? Ist das was für euch? Geht ihr manchmal direkt zur Fabrik und stellt euch unters Laufband und fangt so die Krümel ein, die da so runterfallen?
Ja, es gibt auch so Menschengruppen, es gibt auch so wirklich so ganze Herden vor so Fabriken oft, wie so ein Möwenschwarm darauf warten.
Also beim Müll stehen, weil so Müll von so einer Schokokussfabrik ist ja köstlich.
Köstlichster Müll.
Eigentlich schon.
Ja. Aber mir sind die Fabriken zu weit weg. Also mir ist das räumlich. Also ich wohne zu weit weg von der Fabrik. Wenn ich jetzt neben der Fabrik wohnen würde, würde ich das auch machen.
Ja.
Das ist ja der gleiche Inhalt.
Mein Vater war oft beim Rittersportwerksverkauf, deswegen habe ich Rittersport gesagt. Ja. Und da kriegt man dann halt wirklich so Tüten, also die sind dann nicht verpackt, das sind dann nur die Schokoladentafeln. Mhm. Die wurden aber vorm Verpacken aussortiert, weil irgendwas falsch ist. Und die werden dann halt einfach da verkauft, einfach in Papiertüten. Also so ganz unspektakulär. Einfach so Papiertüten, wo du dann für den Preis von einer Tafel dann einfach so 20 Tafeln Schokolade in so einer Papiertüte kriegst. Wo mein Vater dann einmal im Halbjahr oder so da den Schlenker gemacht hat, irgendwie am Rittersport. Sportmuseum vorbei und dann einfach mir als Kind, als 10-jährigen Kind, der Schokolade durchaus zugeneigt war, einfach mal so 12 Tafeln einfach hingestellt hat,
Alter.
Wo selbst ich als Kind gesagt habe, ich liebe Schokolade, Beherrschung ist für mich kein Begriff, aber selbst ich merke, dass 12 Tafeln Marzipan Rittersport ein bisschen viel sind. Und das ist gar nicht, das ist, glaube ich, ganz geil, weil es gibt ja so die Strategie, dass wenn ein Kind raucht, dann muss es irgendwie die ganze Packung Zigaretten aufessen oder irgendwie sowas, damit es das nie wieder macht. Und so war es bei mir auch. So, mein Vater hat gemerkt, oh, der mag ein bisschen zu gern Schokolade. Gib dem mal so 20 Tafeln, lass den mal so richtig so einen Marzipan-Schock erleiden. Yeah. Und danach habe ich sie nie wieder angerührt.
Hat das funktioniert?
Naja. Nein. Eigentlich nicht.
Ah, Mist.
Ich, Ich nasche immer noch gern die Marzipan.
Aber dein Vater hat das jedes Mal wieder versucht.
Jedes Mal wieder versucht. Aber tatsächlich muss man sagen, Rittersport hat anscheinend, oder auch andere Schokoladenhersteller, haben sehr hohe Ansprüche, weil diese Tafeln waren perfekt. Man hat denen nichts angesehen. Also manchmal hat die Marzipan komplett gefehlt und es war so eine leere Hülle. Aber ansonsten war es echt gut.
Aber das ist doch klar, was da läuft. Also da hat sich irgendwer eingeschleust. Einer von der Bande arbeitet am Fließband und der andere von der Bande arbeitet da im Verkauf. Und dann schubst der immer so die Dinger so. Jede Zehnte wird da runtergeschubst vom Fließband. Die wird sich gar nicht angeguckt, ja. Und dann wird die da verhökert und so machen die sich die Taschen voll.
Ich hatte auch mal eine Erdnuss und ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, Erdnüsse in der Schale zu kaufen, weil irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Zeit und dachte mir, ich kann die 10 Minuten noch investieren, die rauszuknebeln. Und dann hatte ich eine so eine Hülle, wo einfach keine Erdnuss drin war.
Unfassbar.
Einfach leer. Du machst da, du grödelst da, machst auf und leer. Und einfach die Natur sagt, ja, weißt du was, fick dich einfach.
Hast du da einen schönen Beschwerdebrief geschrieben dahin?
Ja,
dann?
Genau, richtig.
Also einfach sorry, so gesagt, da waren, ja, würde ich nee. Auf jeden Fall machen.
Ja, nee, so geht's nicht.
Also ich würde da richtig auf die Barrikaden gehen. Johanna, hast du auch ein Kindheitstrauma, aber bitte nicht so ein schlimmes wie Krogi, also noch so eins in der.
Also nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie die ausgesehen haben, die Leute.
Ja, die sehr enttäuscht immer geguckt haben. Wir wollen hier den Patientinnen was Gutes tun und dann kommst du mit deinen verschmirgelten Torten da an. Hey, aber das ist nicht so schlimm.
Du bist raus.
Ich finde, wir müssen das jetzt auch ablegen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast es gut gemacht. Du hast einen guten Job gemacht.
Lass mich raten. Pass auf, ich versuche mal dein Kindheitstrauma zu erraten, ja?
Okay.
Du warst im Krankenhaus, weil du dir beide Beine und beide Arme gebrochen hattest. aber das war nicht so schlimm irgendwie, weil deine Freunde haben alle auf dem Gips unterschrieben und deswegen war das irgendwie cool, weil du hast auf dem Gips, das ist ja wie so eine Pinnwand vor Facebook, dass alle haben gesehen, wie viele Freunde du hast auf deinem Gips und das war okay.
Und Street.
Und dann rollt dich dein Vater unten in die Krankenhauscafeteria und du willst ein Stück Torte dich damit füttern lassen und dann ist da nur noch ein Stück Torte und das ist komplett zerdetscht.
Ja.
Irgendwie komplett kaputt. Und das musstest du dann essen. Ist das dein Trauma?
Dabei war das alles, auf das ich mich jemals gefreut habe. Nein, das ist nicht mein Trauma. Aber es könnte eins werden. Vielleicht wird's ja noch eins eines Tages. Habe ich ein Kindheitstrauma? Ich hatte früher mal so eine Zeit, als ich ziemlich klein war, da habe ich immer gedacht, hinter mir ist jemand. Also ich habe immer gedacht, hinter mir ist ein Wolf oder ein Tier. Es war wahrscheinlich so, als mir, keine Ahnung, Rotkäppchen und der böse Wolf vorgelesen wurde. Und ich hatte ständig Schiss, dass hinter mir dieser Wolf ist, und ich bin dann auch mal so ganz weird so nur an den Wänden lang und hab mich dann immer so umgedreht und er dachte, okay, die ist richtig komisch.
Und der
komisch.
Dämon so, ach scheiße, verdammt nochmal, die ist gut.
Die ist gut, jetzt noch.
Und ich habe immer gedacht, da ist jemand und ich glaube, ich habe da eine Zeit lang sehr nervös und wirklich sehr auffällig gewirkt, aber ich habe das irgendwann wieder abgelegt und ich weiß nicht warum.
Nee, weil der Dämon gegangen ist, weil der gemerkt hat, bei der ist nichts zu holen.
Langweilig.
Die geht immer mit dem Rücken an der Wand lang.
War das Jonathan Frakes?
Nee, es war auch so ein richtiger, wie so ein ganz schlechter, so ein Wolf aus so alten Märchen, wo so Menschen in so einem Kostüm waren. So ein Wolf.
Das sind die Schlimmsten.
Ja, so richtig creepy und irgendwie habe ich gedacht, da ist immer wer.
In welchem Märchen gibt's denn einen Wolf, der ein Mensch im Kostüm ist?
Schneeweißchen und Rosenrot, da gibt's eine ganz alte Version, da ist so ein weirder, ich glaube, es ist, glaube ich, ein Bär und kein Wolf, aber am Ende.
Ein Bär in einem Wolfskostüm?
Ja. So ein Downgrade, ja, die Märchen damals waren ein bisschen experimentell irgendwie.
Wir hatten nicht so viele Requisiten, da muss halt der Bär im Wolf sein. Nee, aber das war so, da erinnere ich mich zumindest dran, dass das komisch war.
Ja, aber wisst ihr was? Also stell dir mal vor, es gab diesen Dämon wirklich.
Ja.
Ja. Und nur als Kind hat man die nötige Sensibilität, um den überhaupt wahrzunehmen.
Oh ja.
Weil
ja.
Du bist als Kind, ich habe ja auch irgendwie einen Sohn, ich merke das, Kinder haben keine Filter und nix. Es strömt erstmal alles auf die ein. Und das Gehirn muss erstmal lernen, zu selektieren und zu abzublocken und ne, gewisse Sachen eben reinzulassen und andere nicht. Das heißt, Kinder sind so sensibel, dass sie halt noch das spüren können, wenn da wirklich eine Entität in der Nähe ist. Erwachsene sind dazu zu verhärmt vielleicht. Sie spüren das nicht mehr. Und das kann halt sein, dass du wirklich irgendeine Form von Poltergeist an deiner Schürze hast kleben lassen. Mit diesem Gedanken möchte ich euch ganz kurz alleine lassen. Wir machen eine Werbung, aber nur ein Spot, ein klitzekleinen Spot, der geht nicht besonders lang. Und dann nehmen wir den Gedankenfaden gleich wieder auf.
Wow.
Almost Daily mit der bezaubernden Johanna, dem bezaubernden Krogi, dem bezaubernden Florentin und mir.
Den bezaubern nicht.
Ich finde es spannend, was du gesagt hast mit den Kindern, die die Geister sehen können, weil die Frage ist ja, können wir Dinge überhaupt wahrnehmen, die wir nicht verstehen können? Es gibt ja dieses legendäre Experiment, das vielleicht erfunden ist, wo irgendein Forscher zu so einem Naturstamm gegangen ist im Dschungel, der keine Berührung mit der modernen Welt hat, und er hat ihm so ein Video gezeigt vom New Yorker Stadtverkehr. Und die dann einfach gefragt, was seht ihr? Was seht ihr da? Und die sollen angeblich geantwortet haben, Hühner. Wilde Hühner, die rumlaufen. Das heißt, die haben einfach das gesehen, was sie verstehen können, was sie kennen. Und diese ganzen Konzepte wie Auto und Verkehr und Ampeln und so, das nicht kennen, deswegen haben sie es als Hühner wahrgenommen. Also auch hier die Frage, ob nicht der Erwachsene im Gegensatz zum Kind dann immer schon seine erwartete Welt auf die Wahrnehmung draufstülpt und somit Dämonen gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Ich möchte da ein Beispiel hinzufügen, von dem ich auch überhaupt nicht weiß, ob das in irgendeiner Form
wahrscheinlich stimmt, gefälscht.
Aber ich habe es halt mal gelesen. Und zwar, dass die Ureinwohner in Amerika die ankommenden Segelschiffe nicht gesehen haben, weil die sowas wie ein Segelschiff gar nicht kannten, sodass sie das irgendwie gar nicht gecheckt haben, dass da einfach halt ein Schiff auf sie zukommt. Die kannten das Konzept gar nicht.
Aber das stelle ich mir, das kann ich immer nicht glauben.
Ja, ich auch nicht.
Weil ich meine zum Beispiel, wie ist denn...
Aber ich habe es ja halt gelesen.
Ich meine, es gibt ja Filme über UFOs. Da werden UFOs dargestellt. Es
gibt auch Podcasts über UFOs.
Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel auch eine Torte, wo ein UFO drauf ist. Oder Kekse. Comics über ein UFO zum Beispiel auch. Oder ich glaube, es gibt sogar ein Theaterstück über UFOs. Ganz verschiedene Dinge. Das heißt, wir können dieses UFO wahrnehmen, aber natürlich haben wir das Konzept eines UFOs. Aber wie ist denn kann denn überhaupt das Konzept eines UFOs entstehen, wenn es keine UFOs gibt? Also wahrnehmen. Das bedingt sich ja auch. Konzept und Wahrnehmung müssen sich dann auch irgendwie bedingen. Wie können dann neue Dinge überhaupt entstehen?
Aber du hast ja, guck mal, du widersprichst dir ja eigentlich gar nicht. Denn wenn du dir ein UFO anschaust, dann hat das immer eine bekannte Form. Zum Beispiel der Klassiker, die Untertasse. Oder der Zeppelin. Das sind immer Formen, die uns bekannt sind, die wir benennen können. Die UFOs, die so weit weg sind von unserer menschlichen Realität, die nehmen wir gar nicht wahr.
Vielleicht. Aber du nimmst ja dann ein Konzept, das du kennst, wie Flugzeug, und erhöhst es halt einfach. Flugzeug, das nicht nur von einem Land zum anderen fliegen kann, sondern das von einem Planeten zum anderen fliegen kann. Aber warum kann das der Ureinwohner nicht, der ja dann, sag mal, auf einem Pferd reitet und dann einfach sagt, na, das ist halt ein großes Holzpferd. Das ist ja auch nur ein Konzept, das erhöht ist. Warum klappt das dann nicht? Also wo ist die Schwelle?
Ja, also die Ureinwohner in Amerika, die kannten keine Pferde zum Beispiel. Pferde sind durch die Europäer eingeschleppt worden.
Oh, jetzt habe ich mich blamiert.
Und die Ureinwohner haben tatsächlich gedacht, Pferde wären große Hunde. Sie kannten kein Pferd. Deswegen waren das für die große Hunde.
Und aber was wäre das schwimmende Pendant dazu?
Ja. Also über die Wölfe natürlich, klar.
Also es war im Wolf im Hundekostüm eigentlich.
Wal über Wasser.
Ja, für sie war das einfach ein großer Hund oder ein großer Wolf, war das Pferd für sie.
Ja. Aber ich glaube da auch dran, was ihr sagt. Also es gibt eine Wahrnehmung und als Kind hast du Antennen und ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass du als Kind irgendwie empfindlicher bist oder empfänglicher bist für irgendeinen Kram, was du als Erwachsener irgendwie abtust. Und das ist auch sowas wie, also ich finde, man spürt das immer noch, wenn man anderen Menschen gegenüber tritt, dann hat man noch eine Empfindung irgendwie. Du magst Menschen sofort oder eben nicht. So, das. Ich nenne das immer irgendwie Ausstrahlung oder nenne es Aura oder was auch immer. Du kannst doch relativ schnell schon ausmachen, mit diesen Menschen komme ich klar oder nicht. Also dieser erste Eindruck, aber für mich hat das irgendwie nicht nur was damit zu tun, wie diese Person sich gibt, sondern irgendwie spüre ich das. Ich weiß, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, aber genau dieser Punkt, das nicht beschreiben können, ist so eigentlich genau das, worum es geht und was Kinder vielleicht besser können als Erwachsene aus den Gründen, die du aufgezählt hast, Nils, weil man einfach, glaube ich, mit Stress und Co. und irgendwie Termindruck abgestumpft ist und im Straßenverkehr überleben oder sowas. Mhm. Und ich glaube, diese Probleme hat ein Kind nicht und hat einfach andere Sachen, auf die es sich konzentriert. Und ich glaube, da kannst du es noch irgendwie wahrnehmen. Genauso, wenn du auf ein Konzert gehst, ist das ja irgendwie auch 100-mal geiler, wenn du im Publikum stehst und mit den ganzen Menschen diese Energie der Musik spürst und diesen Moment erlebst, als wenn du das gleiche Konzert konserviert auf einer CD oder auf einer DVD oder so anhörst. Das kommt nicht rüber. Und ich behaupte, das sind genau die Sachen, die du momentan, also die wir mit unserem jetzigen Kenntnisstand eigentlich nicht messen können. Ich persönlich glaube aber daran, dass es irgendwas Messbares geben muss in diesem Bereich, was wir aber noch nicht haben. Und das finde ich auf jeden Fall super spannend. Deswegen bin ich da jetzt ganz ernst. Finde ich gut.
Nee, ist aber wirklich spannend, weil ich habe in meiner Zivildienstzeit zum Beispiel auch mit Kindern zusammengearbeitet. Und da gab es zum Beispiel auch relativ häufig das Phänomen des imaginären Freundes. Mhm. Dass Kinder imaginäre Freunde hatten. Und das ist tatsächlich recht spannend, wie man damit umgeht. Weil man muss ja schon irgendwie gucken, ist das jetzt, checkt das Kind, dass das jetzt Fantasie ist und Spiel und das ist halt mein Freund? Oder ist es wirklich so eine Art Halluzination oder irgendwie sowas. Natürlich ist dann die Frage, wo ist dann der Unterschied irgendwie. Aber das ist ganz spannend, dass es ab einem gewissen Punkt man irgendwie Sorgen bereitet. Aber oft sind es natürlich auch einfach Sachen, die mit dem Alter dann einfach verschwinden oder so. Aber das ist auch ganz spannend irgendwie, weil man gar nicht weiß, trennen die überhaupt zwischen Fantasie und Realität oder ist es für die einfach ähnlich oder interessiert die der Unterschied gar nicht oder so. Also es ist ganz, ganz spannend eigentlich, das so zu erleben.
Ja, und willst du es zulassen als Mensch, ne? Willst du alles, ist deine Realität so, dass du alles verstehen willst und sagst, es kann nichts anderes geben, alles, was in meinem Leben existent ist, das kann ich greifen, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Oder findest du es eher spannend zu sagen, ich glaube nicht, dass wir Menschen alles schon erkundet haben und alles erforscht haben. Und es muss doch Dinge geben, die unseren Horizont erweitern und die wir einfach noch nicht geblickt haben. Und ich finde das Zweite eher spannender, weil das finde ich auch irgendwie für mein Weltbild irgendwie smarter, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir alles wissen oder erkennen. Wie muss das damals gewesen sein, vor zig und tausenden Jahren, wo Feuer entstanden ist, wo auf einmal Feuer war? Menschen gehen irgendwo hin, oder ist ein Vulkan oder gab es ein Gewitter und da brennt auf einmal irgendwie ein Baum. Das muss ja abgefahren gewesen sein. Das muss ja absolut mega ein magischer Moment sein. Und ich glaube, sowas hoffe ich, dass das sich nochmal wiederholt. In welcher Form auch wieder.
Johanna, hast du schon mal einen Geist gesehen oder einen Dämon?
Nee, bis auf den Wolf erstmal nicht so viel. Aber mir fällt gerade noch dazu ein, wenn bei mir zu Hause, wenn ich irgendwo bin und es fällt plötzlich irgendwas um oder runter oder irgendwas bewegt sich, dann investiere ich sehr viel Zeit herauszufinden, warum sich das Ding jetzt bewegt hat oder warum dieses Buch jetzt umgefallen ist oder warum diese Tür zuschlägt. Also ich bin dann eher so dabei und zu untersuchen, Moment mal, was hat das jetzt ausgelöst? Weil ich eher nicht mich darauf einlassen will, dass hier nochmal irgendwas rumweht oder so. Manchmal laufe ich wirklich viel zu lange rum und versuche, diese Bewegung oder diesen Luftstrom oder was auch immer nochmal nachzustellen. Ich dachte, Moment mal, irgendwie muss das ja gerade passiert sein.
Wie sieht so eine Ermittlung aus, Johanna? Also du versuchst dann die minimalen Luftströme in deinem Zimmer zu orten? Oder also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, erst sieht es so aus, dass irgendwas bewegt sich und passiert. Ich kriege einen Herzinfarkt, weil ich mit zu den schreckhaftesten Personen auf der Welt gehöre. Das ist wirklich so. Und alle Leute sagen mal, Johanna, hast du ein schlechtes Gewissen oder warum bist du so schreckhaft? Aber ich weiß es nicht.
Direkt rein.
Allein hier in der Firma, wenn irgendwo die Tür aufgeht und ich bin dahinter, ich erschrecke mich ständig und meistens so doll, dass die Leute sich zurückerschrecken und dann erschreckt man sich hin, her und es ist stundenlang.
Perpetuum mobile.
Wirklich. Und dann erschrecke ich mich, dann beruhige ich mich und dann fange ich an herauszufinden, dann verschiebe ich zum Beispiel die Bücher, ich stelle das dann wieder hin und gucke, wo war das, mach die Tür auf, gucke, ist das Fenster auf oder zu. So irgendwie versuche ich das nachzubauen.
Ich sehe so viel Potenzial für Streiche gerade.
Ja, total. Oder? Aber ich sehe auch eine Serie, so die Geisterdetektivin, die dann wirklich dann erstmal versucht, im Moment, da könnte ein kleiner Luftzug sein und dann Tür auf, Tür zu. Aber hattest du denn schon mal eine Situation, wo du nicht erklären konntest, warum etwas passiert ist?
Ja, schon häufig auch. Es macht mich dann natürlich fertig und ich drehe durch und ich werde wahnsinnig. Und
das ist der Bär im Wolfskostüm. Du nimmst ihn nicht mehr so klar wahr, aber er greift noch nach dir sozusagen. Und das sind die Momente, in denen er quasi in deinem Leben noch stattfinden kann.
Richtig.
Ja, er ruft nach dir.
Der Wolf ist gealtert, ne? Merkst du das? Ein alter Wolf.
Ja.
Ich war einmal in meinem Leben in einer Physikvorlesung in der Universität, weil ein Freund von mir hat Physik studiert. Und ich dachte mir, mich würde einfach...
Stimmt, ich hatte dich einmal mitgenommen.
Ja, genau. Ja. Und ich dachte mir einfach, mich würde einfach mal interessieren, was Nils so macht. Ja. Und dann war ich in einer Physikvorlesung und da ging es dann um, halt so crazy Quantenphysikzeug. Die Vokabeln stimmen jetzt alle nicht, aber ist ja egal. Und zwar wollten die ausrechnen, wenn du so ein, sagen wir jetzt mal, so einen Luftballon voll Gas hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gasmenge schlagartig einen Meter in die Höhe sich bewegt? Mhm. Weil sämtliche Elektronen, sämtliche Atome gleichzeitig sich so bewegen, dass genug Kraft entsteht, um dieses Gas nach oben zu wuchten, ohne dass es irgendeinen äußeren Einfluss hat, sondern dass es einfach schlagartig nach oben geht, einfach weil durch Zufall sämtliche, also in so einem Gegenstand, in so einem Gas bewegen sich ja ganz viele Millionen Dinge, und die haben sich gleichzeitig synchronisiert und dann nach oben fliegen. Dann haben die halt irgendeine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, die halt unfassbar niedrig ist, aber das kann man anscheinend ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich meine, das ist jetzt natürlich Gas, das sind relativ wenige Atome im Gegensatz zu irgendeinem Buch oder sowas, aber es kann natürlich sein, dass mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit bei dir, Johanna, schlagartig.
Sowas lernt man im Physikstudium? Sorry, ich bin gerade auf einer ganz anderen.
Genau, aber genau deswegen, mein Tipp an euch, geht einfach mal in random Vorlesungen rein. Und also natürlich verstehe ich das nicht, was da passiert, aber ich verstehe zumindest die Problemstellung und dann schreibe, kritzel ich halt Sachen ins Heft und versuche halt so, aha, okay, tu halt so ein bisschen, als ob ich mitdenken würde und aha, ja, okay, Elektron, genau, dann 5, so. Und das halt 90 Minuten lang, kann auch Spaß machen. Und mach das einfach mal. Ich bin in meiner Uni-Zeit immer in willkürliche Vorlesungen gegangen, auch BWL oder so. Ganz
ich bin Geschichte. Nicht mal in meine eigenen Vorlesungen gegangen.
Das ist ein Unterschied. Ja, tatsächlich. Aber einfach mal, um so einen Überblick zu bekommen, was die da eigentlich so machen.
Okay, gut, ich werde das auf jeden Fall mit in meine Berechnungen jetzt einbeziehen, dass das auch noch passieren kann.
Mach das mal.
Die 2 Meter hoch.
Ja, das könnte sein.
Ja.
Okay, cool.
Ich habe mir gedacht, das wären irgendwie Wechselwirkungen. Also wenn die sozusagen, wenn die in die eine Richtung sich bewegen, dass das ja auch quasi eine Gegenreaktion sozusagen in die andere Richtung geben müsste.
Ja klar, eigentlich schon.
Ich frage, ob es physikalisch überhaupt möglich ist, dass alle in die gleiche Richtung pushen.
Was heißt möglich? Das ist ja so ein bisschen die Idee, dass das halt alles mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat und dass mit sehr geringen Wahrscheinlichkeiten auch sehr merkwürdige Dinge passieren können irgendwie. Aber es werden jetzt wahrscheinlich 1000 Leute in den Kommentaren schreiben, wie falsch es ist. Aber, aber tatsächlich wurde so eine Frage formuliert und als Gedankenexperiment diskutiert und allein das finde ich spannend genug. Man darf ja mal träumen, nur weil ich es hier in die Nachkommastelle falsch gesagt habe.
So. Ja, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, Johanna, aber also die Vielzahl an Ereignissen in deinem Leben lässt mich tatsächlich dann zum Rückschluss kommen, dass die Wahrscheinlichkeit dann doch höher ist, dass du bespukt wirst.
Ja.
Und ich muss sagen, der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, das lag sicherlich auch an den Umständen, mit denen ich den gesehen habe, damals war Paranormal Activity. Und das ist ein Horrorfilm, der ist auch so Found-Footage-mäßig relativ günstig produziert. Und ich habe mir das durchgelesen, um mich selber zu beruhigen, dass es nur ein Film ist. Aber dieser Film ist so perfide, weil es ist einfach nur ein glückliches Pärchen in einem Haus. Und die haben aber da einen Poltergeist. Und am Anfang macht der nichts. Also am Anfang ist es einfach nur Found-Footage von einem glücklichen Pärchen, die in einem Haus wohnen. Und dann streiten die sich aber so ein bisschen. Und es gibt Konflikte. Und der Poltergeist ernährt sich von diesen Konflikten und gleichzeitig sät er die Konflikte. Ja, und je mehr Stress und Angst in diesem Haus ist, desto mächtiger wird er und desto mehr kann er spuken, wodurch er wieder mehr Angst und Stress erzeugt. Und das Schlimme an diesem Film ist, bei anderen Horrorfilmen denkt man immer, okay, das ist jetzt in einem dunklen Wald oder das ist auf offener See oder das ist irgendwo, wo ich nie im Leben hingehen werde. Aber diese Situation ist auf jeden übertragbar. Mhm. Und sie fängt so subtil an und man kann sich nicht dem entziehen. Und was dieser Film so macht, ist, alles, was du auch machen würdest, machen die. Zum Beispiel, man denkt, okay, das Erste, was ich würde abhauen. Oder ich würde einen Priester anrufen. Der soll den Typ doch hier austreiben. Machen die alles. Funktioniert nicht. Und das macht den Film so schlimm. Habt ihr den gesehen?
Ja.
Haben sie den auch schon so schlimm?
Ja, hat, glaube ich, jeder gesehen, Nils. Aber danke für
den Leute. Der ist so maximal 10 Jahre alt.
Ich auch nicht. Ich gucke das auch aktiv nicht. Genau, wenn ich mir das auch noch angucke, dann werde ich komplett irre. Früher bei Filmabend, meine Freunde gucken Horrorfilme, gucken geradeaus. Ich bin die Einzige, ich sitze andersrum, gucke mir die Gesichter der Leute an, weil ich sage, das kann ich nicht noch ertragen. Sorry, excuse me, hier bin ich raus.
Ich stehe immer so in der Ecke.
Ja.
Wie bei, ne? Garbage Project, ich bin das.
Tatsächlich hat mein Vater mal einen Trick gesagt, wie man Horrorfilme angucken kann. Der meinte immer, wenn der Horrorfilm zu gruselig wird,
ist du eine Tafel Schokolade.
Ist ohne, 7 Tafel Marzipan-Rittersport. Ja. Und er meinte immer, stell dir einfach das Filmset vor. Weil das ist ja ein Filmset gerade.
Ja.
Stell dir einfach vor, du gehst 3 Schritte zurück, da steht dann irgendwie die Maske da und irgendwie Catering, jemand mit so einem Sandwich, irgendwie, sorry, ganz kurz leise machen, noch ein Take. Und dann ist es nicht mehr gruselig. Und deswegen versuche ich immer zu versuchen, mir vorzustellen, da steht jetzt jemand mit einer Angel so da. Und dann so, sorry.
Der Mörder mit der Angel.
Und dann gut, das ist bei dem konkreten Angelmörderfilm natürlich schwierig. Ja. Oder dann irgendjemand mit so einer Blutspritze, der im richtigen Moment dann spritzen muss. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Eine Sache noch, was ich zum Thema Geister und deren wissenschaftliche Erklärung auch interessant fand, war, dass zum Beispiel es ja auch sowas recht populär war, sowas wie Familienflüche. Eine ganze Familie ist verflucht. Und wenn einer stirbt, dann holt er die anderen mit ins Grab. Und das kann man sich relativ einfach erklären durch Infektionskrankheiten. Dass einfach in dieser Familie eine Infektionskrankheit es gab, weil die eng zusammenleben. Und wenn einer stirbt, sterben danach die anderen halt auch. Aber das hat man natürlich nicht verstanden, weil man das ja nicht gesehen hat. Und dann natürlich so dieses Fluchsystem entwickelt hat. So dieses, warum stirbt, wenn einer stirbt, der andere kurz darauf auch? Na, da muss ja der Geist irgendwie dann den irgendwie ins Grab geholt haben oder so. Und so kann man das relativ gut erklären, auch durch die heutige Zeit, dass es vielleicht einfach oft solche Krankheitsgeschichten sind, die man sich damals einfach nicht gut erklären konnte.
Wärst du gerne Wunderheiler gewesen?
Okay. Absolut. Ich habe mal so eine Doku gesehen von so einem Wunderheiler. Und da ist jemand hingegangen und hat gesagt, ich bin krank. Und dann hat er gesagt, kein Stress, ich habe hier ein Meerschweinchen. Und ich werde jetzt sämtliche schlechten Energien von dir aus dir rausziehen und auf dieses Meerschweinchen.
Ich möchte einen Film über das Meerschweinchen.
Das heißt, dieses arme scheiß Meerschweinchen wird jeden Tag zu irgendwelchen kranken Leuten gebracht und saugt deren ganze schlechte Energie auf. Die Logik ist ja klar. Diese Energie muss ja irgendwo hin.
Ja.
So, und die geht halt dann in diese Meerschweinchen rein, diese Negativbatterie.
Komplett ausgefuschelt, sie kommt fertig aus, ganz schlechtes Fell. Ja. So. Das arme Vieh.
Dieses arme Wildschwein denkt schon, wo gehen wir heute hin? Oh, scheiße, ey, was kriege ich jetzt ab? Irgendwie. Aber ich fand das so gut, dass das auch so eine in sich schlüssige Logik hat, dass das ja in das Schwein geht.
Ja, muss ja irgendwo hingehen, tatsächlich. Und das Schwein ist dann so dressiert, dass es jedes Mal so tut, als wenn es unter Qualen verendet.
Ja.
Und so guckt es mal so aus einem Auge raus, wischen, fertig. Kriegt's am Ende, kriegt es eine Nuss.
Ja.
So.
Ja.
Irgendwie was. Ja, aber habt ihr mal wirklich was erlebt? Was ihr euch nicht erklären konntet, wo ihr gedacht habt, ey, fuck, ey, jetzt läuft's mir richtig eiskalt den Rücken runter. Wo ihr vielleicht auch bis heute nicht wisst, habt ihr mal Gläserrücken oder sowas gemacht? Irgendwas? Nee.
Ganz langweilig. Wir sind viel zu rational.
Ja, wirklich. Krass.
Also Gläserrücken habe ich schon gemacht, aber das glaube ich halt nicht dran, weil da ist immer irgendein Spaßvogel. Ein sogenannter Spaßvogel, der dann sagt.
Natürlich die zweite Erklärung für Geisterscheinungen. Spaßvögel. Ja. In der wissenschaftlichen Literatur natürlich ganz oben. Spaßvogel. Spaßvogel.
Ja. Also die Generation von meiner Oma, diese Kriegsgeneration, die haben viel so Pendelzeugs gemacht, tatsächlich. Also das kenne ich noch. Das
Pendel?
Pendel?
Pendel. So, ach, Pendel. Dinge auspendeln, tatsächlich.
Pendel.
Ja, also kennt ihr das?
Ich weiß, dass es ein Pendel ist.
Quasi ein Band, da ist irgendwas dran, ein Ring oder so, also ein Gewicht. Und dann kannst du, wie auch immer, dir Fragen stellen und die werden dann durch Kreisung und durch irgendwelche Schwingungen beantwortet. Das kenne ich wirklich. Also das war die älteren Herrschaften haben das damals gemacht.
Aber jemand hat das Pendel in der Hand, oder? Das hängt
nicht. Ja, du machst es selber. Also deswegen ist auch meine Frage, du kannst dir auch selber Fragen stellen und du wirst zu einer Antwort kommen. Vielleicht unbewusst. Mhm. Und wenn du viel Wissen hast, kannst du dir vielleicht auch Fragen, kannst du auch was beantworten. Ich habe jetzt Rückenschmerzen. Warum habe ich diese Rückenschmerzen? Okay, sitzt ein Wirbel nicht oder so. Ist das
Pendel zu schwer?
Ja, genau, exakt. So, die Frage ist, verarschst du dich halt selber? Oder was passiert da? Das habe ich immer nie ganz verstanden und werde ich auch nie verstehen können. Aber diese Menschen, die das machen, die glauben halt stark dran. Und tatsächlich meine Großmutter hat das auch gemacht. Also deswegen, mir war das früher als Kind, das habe ich halt mitbekommen.
Ist es auch ein Kindheitstrauma, wenn Oma und der Pendelkreis da waren?
Nee, das war nie ein Problem. Das kann ich auch mal kurz erwähnen. Das hört sich halt so lächerlich an, aber es war halt tatsächlich gang und gäbe so. Sie hat ja nie versucht, jemanden damit zu bekehren oder sonst was zu machen. Sie hat das für sich gemacht. Und ich verstehe auch jetzt als erwachsener Mensch, dass wenn du irgendwie einen Krieg erlebst, dass das natürlich eine andere Gegebenheit ist und dass du versuchst, Dinge zu verarbeiten und dann ist es vielleicht auch okay, auf dir selber Fragen zu stellen, wenn du halt Elend erlebst. Ja. Aber das war immer alles okay, aber ich hab's halt so, für mich gab's das irgendwie so. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum kann man das nicht sehen? Was passiert denn da? Ich glaube aber einfach, dass du jetzt als vielleicht ein bisschen rationaler Mensch, dass du dir selber diese Fragen auch vielleicht beantwortest, so banale Sachen. Es war ja nie komplex, es war ja nie so, jetzt pende mal irgendwelche Glückszahlen von der Lotterie aus oder so, das hat nicht geklappt. Aber
warum sollen die das auch wissen? Also man muss ja auch mal, der Geist wird ja auch so überhöht als so ein Lebewesen, dem dann auch keine Grenzen gesetzt sind, aber das ist ja Quatsch. Also wenn es jetzt Geister gäbe, dann wäre der Geist ja ein Rückbleibsel des Verstorbenen.
Ja.
Warum soll der auf einmal in die Zukunft reisen können und sich die Lottozahlen anschauen? Und wenn er diese Macht hätte, warum
gewinnt er dann nicht im Lotto?
Warum gewinnt er nicht im Lotto? Warum ist er noch? Warum geistert er doch noch rum? Wieso findet er dann nicht Ruhe und guckt sich was anderes an?
Ja, warum hat er dann immer noch diese abgerissenen Klamotten und nicht irgendwie nur so einen flotten Schal oder irgendwie so ein keckes Oberteil? Oder so?
Und was machen die überhaupt? Also sind die irgendwie, können die nicht los? Also warum? Also ich meine,
stimmt. Ja.
Weil man denkt sich auch so, okay, unser Leben ist so kurz im Vergleich mit der Unendlichkeit. Und wenn die jetzt quasi immer leben können, diese Geister, also was heißt leben tot, aber die existieren noch bis in alle Ewigkeit. Also das wäre ja irgendwann doch, es ist ja langweilig, sich an diesen kleinen Teil seiner eigenen Existenz zu klammern.
Ja, ich finde es aber ganz toll bei so einem Wahrsager, der irgendwie Kontakte zur übersinnlichen Welt hat und dann stellt man dem so eine Frage, ja, soll ich mir jetzt ein neues Haus kaufen? Und der Geist sagt, Ich habe keine Ahnung, Kollege. Du, ich habe nicht mehr Informationen als du. Schau, wie du weiterkommst. Wenn ich tot bin, bin ich nicht automatisch schlau.
Ja, halt echt.
Ich meine, ich kann Gandhi für dich fragen. Der hat Zeit, der ist immer Mann. Zeit.
Hey, Gandhi. Also, stell dir mal vor, du hast als Geist, wenn du gestorben bist, hast du richtig viele To-Dos. Und du musst noch viel mehr machen, noch viel mehr Stress als
yes.
eine Person. Das ist richtig unangenehm. Du musst alles schaffen. Du hast richtig Stress. Du musst die ganze Erde regeln. Und du denkst, Kacke, das passiert. Kacke. Das ist nur Stress. Das wäre doof.
Jetzt hat gerade einen guten Gag gemacht, sorry.
Nee, ist kein Problem. Wir gucken uns das eh noch mehrfach an, diese Sendung, weil das ist nur eine Probe übrigens, ne? Also wir probieren es nochmal.
Nee, das können wir so nicht senden. Das war nichts.
Nee, das machen wir gleich nochmal.
Viel zu viel sein. Dann.
Gleich nochmal das Intro reinhauen. Ja, ich sehe schon, aber die Geister, also langsam wird das ein bisschen dünn. Also die Materie des Geisterthemas fasert aus, löst sich auf. Ich sehe, wie es entschwindet uns durch die Hände.
Ja, lass wechseln.
Ja, genau. Lass uns über was anderes reden.
Riskos.
Habt ihr ein bestimmtes, einen Impuls, der aus euch rausquaken will?
Ey, ich habe eine Zahnzusatzversicherung jetzt.
Nee.
Und ich werde bald eine Zahnreinigung machen. Das wollte ich nur sagen.
Wegen der also weil du jetzt diese Versicherung hast?
Exakt, nur deswegen. Ich kann zweimal im Jahr eine Zahnreinigung machen, wollte ich jetzt bald anfangen.
Okay, pass auf.
Zähne.
Was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar seid? Ist eines der Themen.
Was würde ich machen, wenn ich ein Geist wäre?
Was würdest du machen, wenn ich ein Geist wäre? Ja, drehen wir das doch mal um. Was würdest du denn machen? Was würdet ihr denn machen? Ja, unsichtbar sein ist ja wirklich eigentlich im Prinzip fast wie ein Geist. Eigentlich ist das ein Geist, ne? Nur dass der einzige Unterschied ist, du kannst den ertasten. Aber was so deine Verbundenheit mit der materiellen Welt angeht, bist du ja ein Geist. Weil du wirst alles, die einzige Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu machen, ist, indem du Dinge manipulierst um dich herum. Ja. Wie ein Geist.
Ja.
Eigentlich bist du ein Geist, wenn du unsichtbar bist.
Ich glaube, ich würde einen richtig krassen Klingelstreich spielen. Also wirklich, stell dir vor, du klingelst, Tür auf, niemand ist da und es klingelt nochmal.
Während die Tür auf ist.
Das darf doch nicht wahr sein. Und ich laufe laut lachen davon. Das kann ich mir noch nicht verkneifen. Ja. Also die Person hört dann doch noch ein schallendes Lachen durchs Treppenhaus.
Ja.
Aber das wäre episch. Also das wäre wirklich für mich ein Moment, wo ich sage, ja, hat sich gelohnt, meine Seele zu verkaufen und zu sterben für diesen Moment der Unsichtbarkeit. Auf jeden Fall.
Und ich finde aber auch Leute zum Beispiel, die sich darauf eine zu gute Antwort überlegt haben, was sie tun würden, wenn sie unsichtbar wären, sind meistens auch vielleicht irgendwie creep. So.
Ja,
man denkt so, ja, ich würde bei dem und dem zu Hause im Schlafzimmer oder ich würde bei dem zu Hause... Wahnsinnig.
Oder?
Also das finde ich irgendwie, wenn man dann zu eine konkrete Antwort hat, denkt mich auch so, du hast ein bisschen zu lange schon darüber nachgedacht und das finde ich komisch.
Ja,
das gut, jetzt kann Krogi seine Antwort halt leider nicht sagen.
Aber hey, meine Antwort wäre, ich würde wahrscheinlich nochmal Torten ins Krankenhaus bringen.
Wenn du in der Zeit zurückreisen würdest, würdest du einmal diese eine Sahnehäubchen korrigieren. Jetzt ist mein Leben perfekt.
Die schwebende Torte
jetzt hat alles gut funktioniert.
Oh ja. Woran erkennt man denn, ob jemand ein Creep ist? Wenn man jemanden kennenlernt. Weil du hast ja auch vorhin gesagt, Krogi, dass man so direkt jemanden einordnen kann, wenn man ihn kennt, was natürlich übrigens ein evolutionärer Reflex ist, weil du, wenn du in der Urzeit jemandem begegnest, dann musst du ja sofort einschätzen können, okay, will er mich jetzt töten?
Ist ein Stalker, oder?
Will er mich töten?
Ist ein Stalker,
oder kann der mit mir traden oder so? Gibt er mir ein Stück Fleisch für eine Knochenspitze? Ja, deswegen ist es natürlich evolutionär bedingt sehr wichtig. Habt ihr so Momente, wo ihr denkt, okay, wo ihr sofort denkt, okay, der Typ ist ein Creep?
Ich glaube,
oder die Type.
Leute, die normal aussehen, normal wirken und so ein ganz klein, so eine kleine, ganz kleine Anormalität haben. So, weißt du, die dann so, weiß nicht, die mit denen du sprichst und du merkst, irgendwie so im zweiten Augenblick, irgendwas minimal stimmt bei dir nicht. Irgendwie so eine komische Zwischenfrage oder so ein komisches, ich werde nicht sagen, Zucken, aber irgendwie so ein komische Reflexe. Weißt du,
wenn hey,
du,
das kann, hey, das kann.
Weißt du, so kleine, minimale Änderungen. Das finde ich manchmal creepy. Und dann kann sich herausstellen, dass mit den Leuten
was... Ich will deine Nase essen. Ja, jedenfalls, wir waren letzte Woche zusammen.
Ja, genau.
Ich glaube, ich habe erstaunlich niedrige, hohe Standards an Creeps. Für mich ist Verhalten, das viele Leute creepy finden, völlig normal. Also für mich ist zum Beispiel völlig selbstverständlich, dass wenn ich mich mit jemandem treffe, irgendwie zum Date oder sowas, dass ich das komplette Internet leer gegoogelt habe nach dieser Person. Das ist für mich vollkommen selbstverständlich. Aber viele Leute sagen, oh, das ist total creepy, stalken und so. Für mich ist es vollkommen selbstverständlich. Wir sind in der modernen Welt angekommen, wo das einfach völlig selbstverständlich ist. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, was ich wirklich creepy finde, weil vielleicht wir leben in einer Welt, in der es vielleicht gar keine Privatsphäre mehr gibt, wo wir uns einfach damit abfinden müssen und vielleicht ist dieser Begriff des Creeps auch einfach veraltet.
Ja, oder die, zumindest müssen die Grenzen neu verschoben werden. Was vielleicht vor 10 Jahren creepy war, ist heute vielleicht gang und gäbe. Ich finde das völlig legitim, dass du die Erkundung einholst. Weil, vergleich mal, wie oft recherchiert man über irgendeinen belanglosen Scheiß? Also wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wir spielen Kickbase und Fußballmanager, was die ganzen Teilnehmer dieser Kickbase-Gruppe für Lebenszeit investieren, um rauszufinden, ob irgendein Spieler nächstes Spiel spielt, ob man den aufstellt oder kauft oder verkauft, das ist eine völlige Belanglosigkeit. Aber ein Mensch, den du in dein Leben lässt, in dein Innerstes, wo er auch vielleicht Schaden anrichten kann, dass du bei so einem Menschen Erkundungen einstellst und genau wissen möchtest, hey, was ist das für ein Mensch? Tut der mir gut? Kann ich mich mit dem verbinden? Das ist eigentlich smart.
Finde ich auch. Und man kann dann noch so Sachen rausfinden wie, hat mal für die Schülerzeitung geschrieben oder hast du gleich wieder Gesprächsanfänge? Ey. Da kriegt man Dinge raus oder man sieht, oh mein Gott, das ist keine Ahnung, jemand, der ein weirdes Instagram-Profil hat, sehr viele merkwürdige Stories oder so. Will ich alles vorher wissen, sorry.
Definitiv. Wie oft ist mir das passiert, dass ich eine Frau kennengelernt habe und hinterher stellt sich raus, die war insert Gag hier? Oder auch ein bisschen Werbung. Nee, das kann ich die Kamera. Ich gucke. Ich hab
überlegt, was klickt hier für Gag, für Werbung, hier für nächstes Video.
Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Aber das Geile ist, wir sind ja nicht live. Deswegen ist es für uns eigentlich Jacke wie Hose. Bis gleich.
Jetzt mal a cappella einsingen müssen,
oder?
Dieses Intro. Ne? Könnt ihr das nicht mal aufnehmen oder so? Das muss jedes Mal live eingespielt werden von uns.
Fürchterlich. Johanna, Krogi, Florentin und ich reden heute über das, was uns aus dem Mund fallen möchte. Mhm. Ist ein wunderbares Gespräch mit euch. Gerade haben wir schon gesprochen über Creepness.
Ja.
Ne? Verschiedene Creepness-Level, die sich so verschieben. Und da kommen wir so langsam in den Bereich, wo es unangenehm für uns wird. Wir haben uns jetzt warm getalkt, nämlich wir reden natürlich immer sehr gerne darüber, wo andere creepy sind, weil natürlich unser Ereignishorizont um uns herum ist ja normal. Wir sind normal, jeder ist für sich selbst der Mittelpunkt der Normalität und alle, die relativ wenig von dieser subjektiv empfundenen Normalität abweichen, sind normal und nicht creepy. Die Frage ist, vielleicht sind wir ja voll creepy. Was sind denn die Momente, wo man vielleicht überlegt hat, ey, fuck, ich war gerade der Creep? Habt ihr auch manchmal so Momente? Und ich fange bewusst mit euch an, weil mir das sehr unangenehm ist.
Das ist eine richtig gute Frage.
Das ist eine mega Frage, wirklich. Sehr gute Frage.
Bei mir passiert das relativ häufig, dass ich irgendwie mir auf einmal ein Gedanke kommt und ich dann so, oh fuck, mache, oh Gott, war ich gerade dumm. Und dann mache ich aber, während mir diese Erkenntnis kommt und mein Körper geht diese Erkenntnis mit, ja, so körpersprachlich, denke ich wieder, okay, scheiße, jetzt hat irgendwer gesehen, wie ich durch die Gegend laufe und gerade mich selber facepalm und offensichtlich irgendwas, und dann bin ich schon wieder dumm.
Ja gut, aber das ist doch eigentlich ein Zeichen, dass du zumindest Bewusstsein darüber hast. Eigentlich solltest du dir über die Dinge Gedanken machen, die dir gar nicht auffallen.
Ja.
Dass du für dich selbstverständlich hältst. Aber das ist, finde ich, ein Moment, den ich immer sehr genieße, wenn ich den in der Öffentlichkeit sehe. Jemand mir entgegenkommt und dann so, ach nein. Einfach kurz in sich zusammenbricht. Und ich einfach denke, ja,
aber
das heißt es, Mensch zu sein. Da ist kurz der Vorhang, dieser dünne Vorhang der Zivilisation heruntergefallen und darunter ist einfach nur Verzweiflung.
Passiert dir das regelmäßig, wenn Leute dich sehen, oder passiert das regelmäßig, da siehst du Leute? Also
nein, aber es ist tatsächlich, man sieht ja auch manchmal auf der Straße Leute, die weinen einfach.
Ja.
Also die aber einfach normal laufen und irgendwo hin müssen, aber halt einfach gerade weinen. Und das habe ich auch schon gemacht.
Was ist dein Impuls, wenn du so Leute siehst?
Tatsächlich natürlich tiefste Sympathie. Also ich glaube, niemand nimmt daran Anstoß oder so, und es ist einfach tiefste Sympathie. Ich habe auch mal schon in den Bus schon mal geweint. Und da hat man, also da habe ich zumindest gedacht, ich habe so ein gewisses, so ein Energiefeld der Sympathie und Solidarität in diesem Bus gespürt. Auch wenn niemand mit mir interagiert hat. Aber irgendwie fühlte ich mich geborgen einfach alleine dadurch, dass alle sagen so, ja. So ist es halt. So ist es halt einfach scheiße manchmal. Aber deswegen finde ich das immer einen interessanten Moment. Wenn man in der Straße plötzlich so diese Dinge, die man normalerweise eigentlich verhüllt durch Höflichkeiten und Floskeln, dann doch plötzlich durchbrechen.
Manche Leute weinen bewusst in der Öffentlichkeit, um Empathie zu generieren.
Ja?
So eine Art Münchhausen-Syndrom. Ja.
Das finde ich gut.
Ich glaube, ich habe noch vielleicht ein oder zweimal im ganzen Leben überhaupt jemand auf der Straße weinen sehen.
Ich wollte,
du sagst, das häufiger?
Ich sehe das Leben weinen. Also, es könnte natürlich an mir liegen, aber ich sehe das regelmäßig. Oh Gott. Dass Leute wirklich so völlig in Tränen aufgelöst an mir vorbeilaufen. Und ich mir denke so, was ist
Tränen aufgelöst? Geschichte? Und dann gehst du einfach vorbei und sagst, jo, schönen Tag, schönen Weg noch, oder wie?
Ja, was soll ich jetzt was machen? Also wenn ich einmal einen Nervenzusammenbruch in der Öffentlichkeit habe, dann will ich auch meine Ruhe haben. Dann will ich jetzt nicht, dass irgendjemand ankommt und sagt, was kann ich tun? Und dann will ich einfach meine Ruhe haben.
Ja, aber wenigstens mal ganz kurz fragen, Entschuldigung, wurde hier gerade jemand entführt oder bist du verletzt? Tut dir was weh?
Naja, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie um 1 Uhr nachts und weit und breit sind wie die einzigen beiden Menschen, dann schon. Aber jetzt in so einer Fußgängerzonen-Situation, wo man in der Masse untergeht, aber ja, gut, vielleicht habe ich mich mein Leben lang falsch verhalten. Danke, Johanna.
Ich glaube, das einzig Richtige ist in so einem Moment, um nicht selber zum Creep zu werden, ist vorbeizugehen und leise zu flüstern, Karma's a bitch. Oh, ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Ja, aber du hast schon mal in der Öffentlichkeit geweint, tatsächlich auch, das ist rührend.
Naja, gut, man kann sich's ja nicht aussuchen, aber ja, es ist durchaus schon vorgekommen und man muss halt trotzdem den Bus erwischen. So, man kann sich halt dann nicht sagen, jetzt drehe ich noch mal eine Runde, sondern der Bus fährt. Und das ist, finde ich, auch eine gute Metapher fürs Leben. Der Bus fährt um 10.16 Uhr. Ob du da Bock auf den Bus hast oder nicht, der fährt um 10.16 Uhr.
Der Bus wartet nicht auf Heulsusen. Die Erkenntnis.
Kann man ganz gut sagen. So. Ja. Ja, stimmt schon.
Ah, das ist aber jetzt, ihr habt ja nicht so wirklich, also du hast jetzt was, ich kenne dich als sehr offenen Mensch, der auch seine Pein umwandelt in Entertainment für andere, was eine herausragende Eigenschaft von dir ist. Unsere beiden Freunde in dem anderen Set dort hinten, von euch möchte ich auch noch ein bisschen mehr sehen, Striptease.
Ah, ich weiß nicht, ist schwierig, also
exakt dieses, genau was du gerade machst.
Weißt du, das ist das
Schwierige. Sprich mit uns.
Also ich meine, guck mal, jetzt als erwachsener Mensch, du weißt, ich stehe auf viel Technikkram und ich habe ein kleines ferngestelltes Auto, mit dem ich gern in den Park gehe und das fahre. Das müssen andere Leute auch als sehr creepy ansehen, wenn ich mich dann so freue, wenn das kleine Auto springt, weißt du? Aber das geht echt für schädlich.
Warum ist das denn creepy? Ist deine Kamera drauf oder was?
Bitte?
Ist deine Kamera drauf oder warum ist das creepy?
Nee, also gibt's auch.
Wir müssen den Begriff creepy definieren.
Ja, oder? Ich glaube, creepy ist
peinlich, meinst
Toleranz.
Du?
Also klar, da hast du recht. Du kannst es definieren. Du kannst auch sagen, ich finde es super geil, die Straße rückwärts zu gehen. Das ist mein Style. Ich gehe jetzt die Straße rückwärts runter. Für andere mag das creepy sein. Hast du recht. Weißt du, ich meine? Wir haben in meiner Straße gibt es einen Menschen, der geht die Straße rückwärts. Der geht jeden Tag am Bürgersteig rückwärts. Guckt sich ab und zu um, geht aber weiter rückwärts. Guckt noch mal. Ja, und
das klingt nach Johanna, wenn du mich fragst.
Und anfangs hat er mir ein bisschen Angst
immer den gemacht. Dämon im Auge.
Ja. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Ich habe das nicht thematisiert und wir hatten ein gutes Gespräch.
Ja, es ist wahrscheinlich sehr angenehm, sich mit ihm zu unterhalten, wenn man dem hinterherläuft.
Das ist wie in einem Bus, im Viererplatz.
Absolut, genau. Ja. Also creepy, ich bin voll bei dir. Creepy ist garantiert eine Definitionssache.
Aber kannst du das sagen, warum der rückwärts gelaufen ist?
Ich habe es nicht thematisiert. Mir war das Offensichtliche zu unangenehm anzusprechen.
Du bist mit dem ins Gespräch getreten, ohne das anzusprechen?
Ja.
Okay.
Du bist neben ihm hergefahren, er ist halt gelaufen und dann redet man so.
Ja,
finde ich aber gut.
Meistens sprechen auch solche Menschen einen eher an.
Aber spricht der auch rückwärts?
Ivan hätten ihr euch. Ivan hätten ihr euch.
Zumla.
Ja. Leachim. Ja.
Aber nee, interessant, kriegen gemacht, wir den mal für ein Almost Daddy oder so? Ich finde das eine faszinierende Persönlichkeit. Wahrscheinlich sagt er so, warum laufen sie rückwärts? Ja, das frage ich mich auch, warum ihr alle rückwärts lauft. Ich bin der Einzige, der richtig rumläuft.
Jetzt denkt ihr, das ist ja erstungen und erlogen. Das ist die Wahrheit. Es gibt diese Person wirklich. Ohne Scheiß. Es ist, das will ich nur sagen. Du hast manchmal Eindrücke und die sind so leicht surreal. Das meinte ich auch am Anfang damit, dass Menschen, die irgendwie so einen nicht ganz normalen Touch haben, aber eigentlich sonst komplett normal sind, dass die in mir erstmal ein bisschen Panik und Angst auslösen. Und dieser Mann hat dazugehört, bis ich mich mit ihm unterhalten habe. Okay, klar, er hat ein riesen Messer dabei und hat es langsam in meinen Körper reingerahmt, aber sonst war's okay.
Ja. Müsste man sich nicht auch mehr mit solchen weirden Leuten unterhalten? Also ich rede jetzt von solchen Leuten, wo man halt vielleicht mal kurz zur Seite geht, wenn die einem entgegenkommen und irgendwie Sachen reden einfach mit sich selber reden oder schimpfen oder sowas, kennt ja, glaube ich, jeder. Müsste man die nicht, gibt's da nicht einfach ein Format? Einfach mal sagen so, was willst du uns denn mitteilen?
Ja, das läuft vielfach auf RTL.
Ja, gut, okay, nee, völlig richtig Einwand. Man darf die Leute natürlich nicht vorführen. Mhm. Aber vielleicht gibt's Leute, die wirklich was zu erzählen haben. Weil, ich meine, wir haben ja alle ständig Gedanken. Wir sprechen sie halt nicht aus. Die Leute sprechen sie halt aus. Aber wir denken vielleicht genauso kranken Scheiß, aber sagen ihn halt nicht. Aber sind wir deswegen wirklich besser? Nee. Eigentlich nicht. Nein, vielleicht müsste man die Leute einfach mal mehr interviewen. Ja.
Das ist halt, der Mensch hat halt das Tolle, sein Verhalten zu reflektieren und zu bestimmen. Pferde zum Beispiel.
Die reden nur Nonsens.
Nee, weil Pferde, wenn du in der Pferdeherde bist und ein Pferd hat eine Krankheit, Also es hustet oder es ist taumelig. Da, egal wer das Pferd ist, so egal wie beliebt das vorher war, es kann so Krogmann der Pferde sein. Die anderen Pferde treten das Viech weg und darf nicht mehr in die Herde rein. So, also Tiere haben so einen Impuls, so Tiere, die Herde gefährden durch eine Krankheit, die werden erstmal, egal was es ist, erstmal prophylaktisch weggekickt. Und wir müssen das ja nicht machen. Ich glaube, wir haben diesen Impuls auch noch, dass Dinge, die uns weird vorkommen, die empfinden wir erstmal als abstoßend, so aus Schutzgründen vielleicht, aber es ist ja gar nicht mehr notwendig. Für uns in unserer.
Weil es diese Herde ja nicht so gibt. So, wir haben ja alle nicht diese große Herde, wo wir alle zusammenleben, die halt in der Gegend sind, sondern wir haben ja unsere kleine ausgewählte Herde dann so ein bisschen.
Ja, aber guck mal, also das war ja, es ist ja durchaus, du hast ja vorhin beschrieben, wie Menschen früher Krankheiten wahrgenommen haben, nämlich durch den Tod, der dann seine Liebsten aus dem Grab heraus noch mit reinzieht oder so. Aber wenn natürlich, wenn du früher in den Gruppenverbänden gelebt hast und einer hat eine schwere ansteckende Krankheit gehabt und der wäre instinktiv isoliert worden von der Gruppe, ist es eine evolutionäre, ist es weder moralisch noch in irgendeiner Form gut zu heißen, aber es wäre so rein so darwinistisch betrachtet oder so, wäre das ja ein Vorteil für die Gruppe.
Absolut. Ich finde es immer total schwierig, so Pferde zu sehen, die so beieinander stehen. Weil
sehen aus wie große Hunde.
Ja, es ist das. Aber ich habe da so dieses brennende Gefühl der Awkward Silence einfach. Wie die einfach dann nebeneinander stehen. Und ich habe mir so das Gefühl, die suchen nach einem Thema.
Bei Schafen ist aber richtig viel los.
Die bei Schafen immer so, ey, da gibt was. Ja. Aber Pferde immer so. Und die stehen sich auch wirklich gegenüber. Und dann dreht er sich um und geht weg und denkst einfach, Leute, da kommt nichts, da geht nichts. Und ich habe da wirklich genau ähnliches Gefühl, wie wenn Menschen in Awkward Silence sind. Ich muss da gehen. Ich muss da einfach gehen. Ich kann das nicht ertragen. Dieses konstante, sich kurz mal die Augen treffen sich und dann wieder weg, aber einfach, da geht nichts, da geht nichts voran. Das kann ich nicht angucken.
Wirklich so.
Ja.
Die haben auch kaum Mimik und so. Die stehen einfach nur dumm rum.
Die meisten Tiere machen den Tag gar nichts. Wir haben oft schlechtes Gewissen. Heute war ich nur einkaufen. Aber damit hast du schon tausendmal mehr gemacht als jeder Otter oder, naja, das einzige.
Otter sind schon super.
Otter das einzige.
Ja, okay, die zweite Blamage, nachdem ich wusste, dass Pferde nicht aus Nordamerika kommen. Aber halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Katze oder so ein Hund oder sowas, die macht gar nichts. Du hast schon mehr geleistet.
Ja, ich bin voll bei dir. Die meisten Tiere fressen nur und alles, was sie tun, dient dem Zweck zu fressen. Und wenn sie nicht fressen, dann ruhen sie sich aus, damit sie mehr Energie zum Fressen haben.
Und ich meine, der Mensch ist auf den Mond geflogen. Reicht es nicht erstmal als Gesamtachievement so? Sind wir jetzt nicht erstmal raus?
Das ist auch eine Frage, die man für diese Sendung stellen könnte. Reicht es?
Wann ist es genug?
Ist es vielleicht?
Wann wollt ihr denn noch mehr? Saturn, Mars, Neptun? Wann reicht's denn endlich mal?
Ey, glaubt ihr, die Taubenfrau aus Kevin allein zu Hause, ja?
Ja.
Die hat erst eine Taube gehabt und hat sich dann gedacht, ich möchte mehr Tauben haben. Und sie hat den Absprung nicht gefunden. Sie wollte immer mehr Tauben haben.
Sie hatte zwei und hatte das dann nicht mehr im Griff vielleicht auch.
Mehr Tauben ist ein anderes Wort für Möwe.
Hatte sie Möwen, meinst du? Waren das Möwen?
Das war ein schönes Awkward. Das war ein Awkward Silence-Moment gerade. Und den habe ich versucht herzustellen, weil der mir jetzt die Möglichkeit gibt, sozusagen da einen Keil reinzuprügeln in diese Silence und zu sagen, die Sendung ist vorbei. Wir beenden sie. Vielen lieben Dank, Johanna, Krogi, Florentin, vielen lieben Dank an euch.
Danke, Nils.
Es war eine Folge Almost Daily, die wie im Flug vergangen ist.
Ja.
Was unter anderem daran liegt, dass sie für uns kürzer ist, weil wir keine Werbepause spüren zeitlich.
Richtig. Und weil wir sie in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen haben.
Auch das haben wir getan. Und eine Version auch rückwärts noch, falls ihr das bevorzugt. Wir haben gehört, das ist ein neuer Trend in Quakenbrück. das war's. Vielen lieben Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ihr seid toll. Wow, 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 wow.